free audio post-production by Alphonic.com.
Moin und herzlich willkommen zum Ich-Podcast.
Dein Podcast für dein wahres Ich. Wir sind Martje
und Stefan.
Und wir schnacken mit dir über dein authentisches Leben, Human Design, Selbstheilung und Selbstentwicklung.
Los geht's. So, wir haben 2026, neues Jahr, um gleich zu beginnen, ein echtes Highlight. Eine Frau, mit der ich schon lange in Kontakt bin, außer natürlich mit Martje. Hallo Martje.
Hallo ihr beiden.
Aber wir begrüßen eine gemeinsame Bekannte, das ist das Schöne, die liebe Doris. Wir erfahren gleich noch mehr. Hallo Doris.
Hi. Hallo.
Und Doris ist eine so inspirierende Frau. Ich weiß gar nicht, wann wir uns kennengelernt haben. War es 2015 oder so, Doris? Ich glaube,
nee, 2013 war es
tatsächlich. 13 sogar. Ach, guck mal hier, schon so lange her. Und so lange sind wir auch immer irgendwie in Kontakt geblieben, wenn es auch immer oder oftmals nur ganz wenig war. Aber es hat immer, Doris ist die Frau, die mir jedes Jahr zum Geburtstag ein Ständchen singt. Also da weiß ich immer, Doris singt für mich.
Auf Englisch bitte, ja?
Bitte?
Auf Englisch.
Auf Englisch, ja, ne? Genau. Auf Amerikanisch. Neulich hat man wieder Kontakt gehabt und hat mir Doris so tolle Sachen erzählt. Und habe ich gesagt, Mensch, das ist so inspirierend für die Menschen. Komm doch bitte in unseren Podcast. Und es hat jetzt geklappt. Und ja, liebe Doris, erzähl doch mal so ein ganz bisschen über dich, bevor wir einsteigen in das Inspirierende. Erzähl mal, wer bist du so? Und wenn du magst, kannst du auch dann über dein Alter kurz sprechen und was du so im Leben schon so gemacht hast, weil du hast ja auch eine interessante Vita. Du bist ja Amerikanerin, ne?
Das stimmt.
In Deutschland aber aufgewachsen. Aber erzähl du mal selber, nicht, dass ich alles falsch erzähle.
Nee, genau, da hast du schon das erste durcheinander gebracht.
Was machst
du? Also, ich bin geborene Amerikanerin, das stimmt. Und ich bin in Amerika die ersten bis zum Teenageralter auch aufgewachsen. So, was ich aber habe, ist, wie eigentlich alle Amerikaner, ja, habe ich natürlich andere Wurzeln. Und die sind deutsch. Also, meine Eltern sind damals nach dem Zweiten Weltkrieg ausgewandert, wie viele andere auch. Und dadurch bin ich zweisprachig aufgewachsen. Das war mein Vorteil. Also als ich hierher kam, konnte ich zumindest sprechen und verstehen mit dem Schreiben. Na, das war nicht so gut, aber das habe ich dann aufgeholt. Und ja, ich weiß gar nicht, ob meine Vita so interessant ist. Auf alle Fälle ist sie abwechslungsreich. Das stimmt schon.
Ja.
Ich habe ganz normal, hier bin ich hängen geblieben. Ich bin nicht zurück in die USA. Das bereue ich auch tatsächlich nicht. Und habe dann hier meine Ausbildung gemacht, meine erste zur Zahntechnikerin. So habe ich dann auch meinen Mann kennengelernt. Dann habe ich wegen der Kinder, habe ich gedacht, okay, ich möchte Kinder haben. Wie kann ich das vereinbaren? Habe ich halt gedacht, ich mache was anderes. Und bin dann selbstständige Kosmetikerin geworden. Das mache ich tatsächlich immer noch, seit über 30 Jahren jetzt. Nur nicht mehr in der Selbstständigkeit. Ich arbeite in Lübeck
schon, ne?
Am UKSH, wo ich sehr gerne arbeite, auch in der Dermatologie und behandle dort Patienten halt mit schwierigen Hautbildern. Das ist das eine. Dann kam, und das war 2010, hatte ich dann einen Schicksalsschlag, weil ich nämlich einen Herzinfarkt hatte. Und zwar nicht nur einen, das war der erste. Danach veränderte sich mein Leben komplett, denn ich könnte sagen, ich habe wirklich alles verloren, alles. Meine Ehe, mein Zuhause, meine berufliche Existenz, meine Familie und musste wirklich ich war damals Mitte 50, musste ich ganz neu anfangen. Und du kennst mich, ich bin ein Widder wie du.
Ja.
Aufgeben gibt's nicht. Aufgeben kann man bei der Post, sage ich immer. Wenn es sie dann noch gibt. Also ich merke ja schon, hier in Lübeck haben wir nur noch eine Postzentrale. Und dann habe ich gedacht, aufgeben gibt's nicht. Ich guck mal, was ich machen kann. Und nach dem Herzinfarkt war für mich klar, ich wollte gucken, was sind die Ursachen und wie kann ich das eventuell selber ändern. Dadurch habe ich dich kennengelernt, Stefan. Und auch Martje, dich auch, weil ich dann nämlich einen Vortrag gehalten habe über HeartMath, über Resilienz, also und Anti-Stress letztendlich. habe eine Zeit lang auch so gearbeitet, habe auch für Wirtschaftsunternehmen Gesundheitsprophylaxe betrieben durch Workshops, Seminare, Vorträge. Und dann hatte ich irgendwann das Glück, tatsächlich in Flensburg bei einem freien Bildungsträger zu landen, wo ich nochmal wirklich vieles gelernt habe, nämlich Demut und Dankbarkeit. Ich habe dort mit Klienten gearbeitet, die in unserer Gesellschaft ziemlich unten weit angekommen sind. Und habe dort gemerkt, habe ich fast 6 Jahre gearbeitet, dass diese Menschen was anderes brauchen als nur ein 3-monatiges Coaching oder so. Die brauchen mehr Anerkennung, gesehen werden und vor allen Dingen auch Unterstützung psychotherapeutisch. Und da habe ich so gedacht, das interessiert mich. Und dann gucke ich mal, und ich hatte einen Freund, der in Bordesholm halt Gestalttherapeuten ausbildet. Das interessierte mich brennend, denn die Gestalttherapie ist ein ganzheitliches Psychotherapieverfahren. Und da habe ich ihn angerufen, ich habe gesagt, sag mal, du bildest doch aus, hast du noch einen Platz frei? Da war ich dann schon Ende 60. Und dann sagte er, ja, ich bilde aus, aber ich habe keinen Platz frei. Wir haben eine Warteliste, ungefähr in 3 Jahren. Ich sage, nee, sag, das ist mir zu lang. Ich sage, gibt es eine Warteliste? Und dann sagte er, ja, habe ich. Ich sage, setz mich mal drauf und wenn was frei wird, rufst mich an. Ungefähr, ich weiß nicht mehr, 2-3 Monate später rief er an und sagte, möchtest du es immer noch machen? Ich sage, ja, unbedingt. Und dann habe ich angefangen, eine 3-jährige Ausbildung zur Gestalttherapeutin zu machen. Nebenbei noch viele andere Fortbildungen gemacht. Und als ich damit fertig war, da habe ich mit den anderen Teilnehmerinnen aus meinem Kurs, haben wir dann noch beschlossen, so, und jetzt setzen wir einen noch oben drauf und machen noch den Heilpraktiker für Psychotherapie.
Wow.
Ja, viele mögen mich vielleicht für verrückt erklären, aber ich habe es gemacht und ich habe es geschafft. Und jetzt bin ich 70. So. Und mein Leben steht noch vor mir. Das Gefühl habe ich.
Sehr schön.
Das ist richtig spannend, weil das muss man auch dazu sagen, für diejenigen, die das nicht wissen. Ich habe da großen Respekt vor, überhaupt vor dem HP Psych, wie das mal abgekürzt wird. Denn die Prüfung ist so gar nicht ohne. Da muss man ja, die tauchen ja wirklich in die Tiefe ab mit den ganzen, welche sind es, die F-Ziffern?
Ja, die F-Ziffern.
Und so, also das ist wirklich gut ab und so. Und vielleicht gehen wir noch mal einen kurzen Schritt zurück. Für diejenigen, die noch nie gehört haben, Gestalttherapie. Vielleicht kannst du ja mal so aus deiner Sicht, also es geht jetzt, finde ich, immer gar nicht drum, gib mal die Definition von Gestalttherapie, weil, sondern erklär mal für diejenigen, die es noch nie gehört haben, was das für dich wirklich ist. Also was ist so das Tolle an der Gestalttherapie? Was kann ich mir darunter vorstellen? Vielleicht kannst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben.
Ja, das kann ich. Also natürlich gibt es eine, also es ist tatsächlich schwierig zu beschreiben mit einer Definition, ne?
Ja, ja.
Für mich ist es tatsächlich ein ganzheitliches Verfahren. Das bedeutet auch in meiner Praxis, ich sehe den ganzen Menschen. Und ich höre nicht nur, wie andere Therapieverfahren, die es ja gibt, wenn du an kognitive Verhaltenstherapie denkst, zum Beispiel, der Name sagt es schon, kognitiv. Da wird viel gesprochen und da werden auch natürlich Methoden erlernt, wie ich Glaubenssätze umwandeln kann oder so. Was bei uns im Vordergrund steht, ist tatsächlich der Kontakt. Es ist für mich eine Kontakttherapie, der Kontakt zwischen dem Klienten und mir als Therapeuten. Ich sehe diesen Menschen gegenüber, der ein Ganzes ist, der aus nicht nur aus Geist besteht, sondern aus Körper, Geist und Seele. Und was bei uns wichtig ist, ist über diesen Kontakt, ich beobachte viel, ich beobachte Stimmlage, Stimmintonation, ich nehme Stimmungen wahr, ich schaue mir die Körpersprache an, die Haltung, ist da ein Blickkontakt, ist da keiner, ist da Unsicherheit, ist da keine, und alles, was ich wahrnehme, bringe ich in Kontakt und frage dann den Klienten, und was macht das mit dir, wenn du das jetzt hörst? Und das bedeutet, hier geht es mehr ums Fühlen und nicht um irgendwelche Problemlösung. Das ist sowieso nicht meine Aufgabe, Probleme zu lösen, sondern demjenigen zu helfen, überhaupt Dinge zu erkennen, darauf aufmerksam zu werden und dann für sich tatsächlich mit meiner Hilfe natürlich daran zu arbeiten, das in eine Heilung zu bringen. So, damit kann man es vielleicht gut beschreiben und wir benutzen jedoch tatsächlich Methoden, die auch gestalterisch sein können, wie zum Beispiel Malen, auch Töpfern. Wir machen viel in Rollenspielen, Körperarbeit. Also da ist eine ganze Bandbreite, je nachdem, was ich so gerade spüre, was jetzt so dran ist. Und es ist sehr, 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 ich finde, die Methode, die am schnellsten zum Erfolg führt, weil für mich gibt es ein Heilen meiner Seele nur übers Fühlen und nichts anderes. Das ist meine Erfahrung. Und ich kann nur sagen, dass ich das nochmal gemacht habe. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, auch von meiner Reife her, von meiner Entwicklung her, wenn ich das nicht gemacht hätte. Da bin ich unendlich dankbar.
Ja. Ich bin spannend, was du erzählt hast, weil ich hatte ja auch schon mal mit der Gestalttherapie Kontakt. Also Kontakt ist ja so ein schönes Wort. Und ich hatte mir halt es war verpackt in eine andere Therapie, bei dem Rainer Franke, bei der MET-Klopftherapie, der ist ja nun Gestalttherapeut von Haus aus und hat da ja auch jahrelang in seiner Praxis mitgearbeitet und hat dann ja das Klopfen dazugenommen und dann das einfach nochmal weiterentwickelt in der Richtung, weil es ja viele Klopftherapien gibt und er halt das dann so. Und da bin ich damals in der Ausbildung halt auch mit der Gestalttherapie in Verbindung gekommen. Ich hatte halt gedacht, Gestalt, das ist bestimmt irgendwas mit Malen oder so, ne? Und also ausschließlich, deswegen finde ich es schön, dass du so ein bisschen erzählt hast, weil der Name, glaube ich, für einen Laien oftmals verwirrend ist und der Laie sich, glaube ich, auch oftmals einfach was ganz anderes drunter vorstellt. Ne? Wenn man jetzt irgendwie hört, Verhaltenstherapie, ja, okay, ne? An meinem Verhalten wird da irgendwie rumgebastelt, sage ich jetzt mal so ganz lapidar und nicht wertend, oder irgendwie Psychotherapie, so nach Freud oder so, dann denkt man, ja, alles klar, ich lege mich da in den Sessel und erzähle halt und der hört zu, sitzt irgendwie am Kopfende vielleicht, schreibt vielleicht auch was mit oder schläft da eine Runde dabei. Ich bin jetzt böse, ne? Nicht mit Absicht, so ein bisschen lax. Und so gibt es ja die verschiedenen Dinger. Und bei Gestalttherapie, glaube ich, stellen sich halt viele Menschen irgendwie, haben da eine ganz, ganz andere Vorstellungskraft. Und deswegen schön, dass du es so bildlich erklärt hast. Und ich glaube, das hilft ganz vielen weiter. Ja.
Viele denken tatsächlich eher an Gestaltungstherapie, also tatsächlich, was du sagtest, kreative Dinge. Mhm. Ich nutze das manchmal als Tool, das stimmt. Doch in erster Linie geht es wirklich um, dass ich diesen Klienten sehe. Der möchte auch gesehen werden. Der möchte in seiner Gänze auch ernst genommen werden, ja. Und ohne irgendeine Bewertung, ohne in irgendeine Schublade zu stecken, sondern wahrnehmen. Wahrnehmen, was ist gerade jetzt, ja. Und auch nicht so sehr, was war vor 3 Jahren oder so, oder was auch nicht, wie stelle ich mir meine Zukunft oder so vor, sondern nur, was ist jetzt im Moment? Ja? Wenn ich beobachte, dass jemand, ich kann es vielleicht mal als Beispiel geben. Eine Klientin, die ich mal hatte, hat häufig so eine Handbewegung gemacht. Die habe ich immer wieder beobachtet. Und dann habe ich das wahrgenommen und gesagt, halt, stopp, ich nehme da jetzt gerade was wahr. Was bedeutet das? Und manches Mal sind die sich dessen ja gar nicht bewusst. Und dann denken sie erstmal drüber nach. Und dann, ach ja, das mache ich immer, wenn ich nervös werde oder sowas. Ja. Und dann sage ich, was ich wahrnehme. Und dann frage ich, wie gesagt, die berühmte Frage, was macht das mit dir, wenn du das hörst? Und es ist eher eine Methode oder ein Verfahren, was dazu hinführen soll, dass du dich selbst auch wirklich in Gänze wahrnimmst und feststellst, woher kennst du das? Woher kennst du dieses Gefühl? Woher kennst du, häufig aus der Kindheit, klar. Und dann überprüft man nochmal, ist mir das noch dienlich? Brauche ich das noch? Ja. Und kann ich vielleicht was anderes dann machen? Und es vermischt sich dann eben vieles dabei. Ne? Also ich finde, übers Fühlen geht's am besten.
Ja? Ja, und ich meine, das Leben ist ja auch immer hier und jetzt eigentlich. Nur unsere Gedanken sind immer in der Zukunft, in der Vergangenheit und das macht uns dann vielleicht Angst oder Sorge und, ne? Und im Hier und Jetzt ist eigentlich alles in Ordnung gerade. Nur diese ständige, ne, woanders sein mit den Gedanken, das bringt uns dann die ganzen Probleme, oder das heißt die ganzen, aber viele Probleme und so. Ne? Also das ist schon spannend. Und übers Fühlen bin ich ja dann logischerweise im Hier und Jetzt, weil klar kann ich auch rekonstruieren, vielleicht, ja, wie habe ich mich gefühlt damals, als ich als Kind, was weiß ich, in der Klasse ausgeschlossen wurde oder immer als Letzter gewählt wurde beim ne, beim Völkerball oder so, wenn die Mannschaften sich aufgeteilt haben und ich war immer der Letzte, ne, wie fühlte sich das an? Ja, war nicht so schön. Dann komme ich da rein, aber trotzdem, es ist ja das Gefühl, ist dann im Hier und Jetzt. Ne? Also es ist schon auf jeden Fall super, super wichtig.
Und dieser Begriff Gestalt, was manchmal so verwirrend ist, das wurde tatsächlich von Fritz Perls ins Leben gerufen, der die Gestalttherapie maßgeblich entwickelt hat, gemeinsam mit seiner Frau Laura Perls und auch noch Paul Goodman und viele andere. Also das ist übrigens keine fremde Therapieform, so das wird in den USA ganz, ganz viel, wird tatsächlich Gestalttherapie betrieben. Ich glaube, es ist eher hier vielleicht noch nicht so bekannt und doch wird es immer bekannter. Also das ist, hier gibt es ja nur eine bestimmte Anzahl an Therapien, die halt von den Krankenkassen übernommen werden und die kennt man in der Regel. Und doch gibt es sehr viel mehr. Ja.
Ja, ja. Man kann sich mal die alten Videos auf YouTube, gibt es glaube ich welche von den Pearls, ne, wie er da mit der Zigarre immer, der ist ja eigentlich in einer Tour am Paffen. Ja. Also wenn man auf so Videos, die halt zu einer ganz anderen Zeit aufgenommen wurden und so Lust hat, dann lohnt es sich wirklich auf YouTube mal zu stöbern oder zu gucken, ob man irgendwie von denen, gerade von ihm, irgendwie ein paar Videos sich mal angucken kann, wenn man so gestalttherapeutisch interessiert. Das ist sehr amüsant. Also ich habe die damals mal, haben wir die mal gesehen und so und es war schon ja, einfach spannend. Ne? Das ist auch so Zeitgeist irgendwie so. Ne?
Absolut. Also man darf das schon auch nicht mehr mit heute vergleichen. Ne? Also ja. Er war schon sehr einzigartig, sage ich jetzt mal so. Und ist in mancherlei Hinsicht, hat sich die Gestalt auch im Laufe der Jahre natürlich gewandelt. Klar, er hat in den 40er Jahren, reden wir jetzt von der Zeit, und jetzt haben wir 2026. Also insofern da hat sich doch viel verändert inzwischen. Ich mag diese Arbeit sehr, sehr, sehr gerne und ich merke, wie schnell die Menschen dann auch ins Verstehen kommen, wenn sie die Verknüpfung erstmal bilden. Ja, ich habe Angst und woher kenne ich das? Ja, da gab es mal eine Situation aus meiner Kindheit oder da gab es eine Person, mit der ich das verknüpfe. Häufig ein Elternteil beispielsweise. Und das schon alleine zu verstehen, woher es kommt, das ist ja schon der erste Riesenschritt. Mhm. Ja. Deshalb, ich liebe diese Arbeit wirklich sehr. Ich bin sehr, sehr gerne in dem Bereich tätig. Und mehr als eben noch im Coaching-Bereich, wo ich dann doch eingeschränkt bin in meinen Möglichkeiten. Ja, also nicht, dass ich Coaching schlecht reden will. Also als Coach kann ich nach wie vor gut arbeiten. Und doch bei bestimmten Dingen, glaube ich, bedarf es mehr als nur eine, ich sag mal, Beratung oder ein Coaching, ja.
Mhm. Ja. Zumal man ja als Coach nicht diesen Hintergrund haben muss mit HP-Psych und sowas. Und wenn man sich eben, wie ich zum Beispiel, gar nicht mit diesen ganzen Krankheiten aus oder mit diesen ganzen Dingen auskennt, dann kann man ja durchaus auch Dinge verschlimmern. Ne, weil man nicht richtig reagiert, weil man denkt, naja, mit meiner Coaching-Technik komme ich da schon irgendwie hin. Oder man setzt die in Hypnose und was weiß ich, was da passiert, ne, wenn man dann damit nicht umgehen kann.
Das ist eine große Verantwortung und dessen bin ich mir durchaus bewusst. Ja, also das finde ich ganz wichtig, dass ich als Therapeut wirklich immer in einer in einem Respekt unterwegs bin, dass ich weiß, wo meine Grenzen sind. Dass ich weiß, wenn ein Klient zu mir kommt, der bestimmte Störungsbilder hat, die vielleicht schon von einem Arzt diagnostiziert worden sind, dass ich ganz klar weiß, so und hier endet meine Möglichkeit. Das gehört dann in die Hände, ich sage jetzt eines Psychiaters oder auch ein, wo Medikamente verschrieben werden müssen. Ganz klar, da ist meine Grenze, logisch. Aber alles, was, ich sag mal jetzt nicht, schwerwiegend psychotisch ist oder so, sondern wo es um Themen geht wie, ich helfe Frauen sehr, sehr gerne, die zum Beispiel in Trennungssituationen sind oder die Verluste erlitten haben. Ja, ich unterstütze auch Paare, weil ich habe noch eine Fortbildung als Paarberatung auch. Das mag ich wahnsinnig gerne, ja. Paaren beizubringen oder denen zu zeigen, Mensch, guck mal, woran liegt es? Wo ist der Knackpunkt immer? Und wie können wir besser kommunizieren? Ja, es ist häufig eine Frage der Kommunikation. Und natürlich auch alter Themen. Ne? Wir haben als eine der wichtigsten Sätze, die wir in der Ausbildung gelernt haben, waren eben unser früheres Bindungsverhalten, ja, prägt, oder unsere früheste Bindungserfahrung, Entschuldigung, unsere früheste Bindungserfahrung prägt unser späteres Beziehungsverhalten. Und das stimmt. Das, also für mich stimmt das 1a. Und wie viele von uns wissen um unsere Muster, wissen um unsere Themen, ach Gott, ja, wenn das kommt, dann fühle ich mich zurückgesetzt, dann fühle ich mich abgelehnt und dann reagiere ich nicht erwachsen, sondern dann reagiert das kleine Mädchen oder der kleine Junge in einem. Und viele, wenn sie das erstmal verstanden haben, dass sie aus dieser Zeit heraus gewisse Überlebensstrategien entwickelt haben, ja, die sie auch brauchten damals. Ein Kind kann sich nicht wehren, ja, wie soll es das tun gegenüber Erwachsenen? Und dass die das aber nicht mehr brauchen, sondern dass sie jetzt erwachsen sein dürfen und entsprechend erwachsen handeln können. Das ist meine größte Freude, wenn ich sehe, dass jemand sagt, boah, jetzt habe ich es verstanden und jetzt kann ich es anders machen. Weil das ist unsere freie Wahl. Ne? Keiner zwingt uns irgendwas auf. Wir entscheiden. Ich kann nicht entscheiden, wie mit mir umgegangen wird, aber ich kann entscheiden, wie ich darauf reagiere. Ja, wenn jemand unfreundlich ist, okay, dann ist er unfreundlich. Ich nehme es nicht persönlich, vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt und ich kann freundlich bleiben. Ich muss nicht auf dieses Niveau runtergehen und dann auch noch anfangen zu pöbeln. Das bringt ja keinem was. Ja? Das, und wenn man das sich anschaut, wie schön man da diese Tools nutzen kann, ich finde es großartig. Das ist für mich die beste Methode überhaupt, das beste Verfahren.
Oh. Was würdest du denn aus deiner Erfahrung sagen? Wann oder wie können Menschen merken, dass es sinnvoll ist, mal jemanden zur Hilfe zu holen, jetzt wie dich, also der einfach therapeutisch arbeitet und so? Also was sind so Dinge, wo im Prinzip der Mensch hellhörig werden könnte, wenn er sich selbst mal so ein bisschen reflektiert oder beobachtet? Ah, okay, hier ist jetzt ein Punkt, da macht es schon Sinn, Hilfe zu holen.
Ich glaube, für mich sind es in erster Linie zwei Dinge. Das eine ist, gibt es denn einen Leidensdruck? Ja, gibt es etwas, worunter ich wirklich leide? Bin ich häufig ängstlich? Vermeide ich deshalb Dinge, weil ich Angst habe? Ja, gehe ich in ein Vermeidungsverhalten oder gehe ich in eine Ablenkung? Ja, prokrastinieren kennen wir ja sehr, sehr gerne alle. Ja, wir schieben vor uns her und nö. Bei mir ist es immer die Steuererklärung, also die versuche ich rauszuzögern bis zum geht nicht mehr, weil ich einfach Büroarbeit nicht mag. Ja, so. Für jeden ist es was anderes. Das ist das Erste. Es muss ja ein Leidensdruck da sein. Und das Zweite ist für mich auch, es muss auch eine Bereitwilligkeit da sein, dass ich auch was ändern möchte. Und zu verstehen, kein anderer ist dafür zuständig. Wir mögen gerne Verantwortung abgeben, ja, weil es der leichtere Weg ist. Also die Bereitschaft, ja, ich leide so sehr darunter, ich möchte es nicht mehr, es geht zu lange, ich komme nicht weiter. Die Bereitschaft zu zeigen und ich will wirklich was ändern, das bedeutet, ich darf mich aus meiner Komfortzone herausbewegen. Ja. Mit Komfortzone meine ich nicht, das wird häufig missverstanden. Mit Komfortzone meine ich nicht jetzt Bequemlichkeit im Sinne von, oh, ich habe es ja so gut hier. Komfortzone ist eher für mich eine Sicherheitszone. Ja, das ist ja eine Zone, die mir Sicherheit gibt. Deshalb mag ich mich, ich habe Angst, mich daraus zu bewegen. Ja, und wenn die verstehen, dass ja, der erste Schritt raus aus der Komfortzone kann unsicher machen, kann auch Angst machen und dann die Erfahrungen zu machen, halt stopp, wenn ich mich rausbewege, dann erfahre ich aber auch neue Dinge, die mir dann wieder Sicherheit geben, ja, und so bewege ich mich weiter und weiter und erweitere damit die Komfortzone. Ich mache sie ja nicht kleiner, ich mache sie ja größer, dadurch, dass ich mich traue. Ich glaube, das sind die beiden wichtigsten Dinge, zu erkennen, denn es gibt viele Menschen, die ja sagen, ja, so bin ich halt und ich sehe auch keinen Grund. Und dahinter steckt häufig ein ganz anderes Thema. Ja, ja. Das würde ich sagen. Wenn jemand da das Gefühl hat, Mensch, ich habe manchmal Tage, wo ich gar keine Lust mehr habe. Es ist alles so anstrengend, es ist so mühselig und ich komme nicht vorwärts. Und ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Und mal vielleicht gemeinsam das dann zu beleuchten und zu betrachten, in dem Wissen, dass das ein sicherer Ort ist bei mir. Also das wirklich, da muss sich keiner schämen, da darf alles auf dem Tisch. Ich bewerte nicht. Das ist ganz wichtig. Im Außen mit Freunden oder Verwandtschaft, Familie, Kollegen, es wird sehr, sehr viel bewertet. Das ist, glaube ich, wenn wir anfangen könnten, nicht so viel zu bewerten, sondern jeden so zu nehmen, wie er eben ist, weil er auch geprägt wurde von vielen, vielen Erfahrungen in seinem ganzen Leben, dann wäre das schon ein erster guter Schritt, ja?
Zu erkennen halt auch, dass wir einfach unterschiedlich sind, ne? Dass nicht der andere genauso ticken muss wie ich. Aber was du eben gesagt hast, dieses also die Komfortzone zu erweitern, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Denn es ist ja oft, also diese Sicherheit, das kann ich bestätigen. Wir beschäftigen uns ja auch viel mit Human Design in diesem Podcast. Und da kann man ja auch direkt sehen, welche Menschen sogar mehr dazu zu tendieren, an so etwas festzuhalten, was vielleicht nicht gesund ist. Weil das ist dann, ne, the devil you know. Ich weiß zwar, mir geht's hier schlecht, aber hier weiß ich wenigstens, wie es mir geht. Und wenn ich rausgehe, weiß ich ja gar nicht, was passiert.
Stimmt, das stimmt. Übrigens, Human Design, was glaubst du, was ich bin?
Ich habe schon ein bisschen überlegt, während dieses Gesprächs habe ich gedacht, vielleicht bist du Projektorin, aber du hast so viel Power, deswegen denke ich dann doch, du bist ein Generatorwesen. Nein, bist du Manifestorin?
Ja, ich bin Manifestor.
Stefan.
Ach, du auch, Stefan.
Das ist völlig komplett vorbeigeschossen hier.
Macht ja nichts. Also, nein, tatsächlich. Und als ich das als erstes hörte, ja, da war ich auch ganz erschrocken. Habe ich gedacht, das klang für mich wie Imperator. Also, weißt du, so habe ich gedacht, das will ich nicht sein.
Ja.
Dann hat mir diejenige, die das für mich ausgearbeitet hat, mal erstmal erklärt. Und nein. Also, keine Angst, so. Das ist, ich finde es sehr spannend mit dem Human Design.
Es ist auf jeden Fall ein Leidensdruck wegen der Struktur unserer Gesellschaft für Frauen, die Manifestoren sind, weil das einfach vom Gesellschaftsbild oft kollidiert. So.
Absolut, ja. Nee, also zurück zur Gestalt. Ich würde einen Satz noch gerne sagen. Es gibt einen interessanten Text von Fritz Perls und da gibt es einen Satz, der mir immer in Erinnerung bleibt. Der sagt nämlich, ich bin nicht auf dieser Welt, um deine Erwartungen zu erfüllen. Mhm. Ja, und lass das mal so ein bisschen einsickern, was alles dranhängt an diesem Satz. Denn wie häufig haben wir schon als Kinder einfach versucht, Erwartungen zu erfüllen von den Eltern, aus der Schule, von den Freunden. Weil wir letztendlich alle gerne Liebe und Anerkennung wollen und Bestätigung. Ja, das möchte jeder von uns. Und ich finde diesen Satz wirklich so spannend, weil das stimmt. Ich bin ja hier, um zu leben. Ja, um zu leben, um mich weiterzuentwickeln, also so sehe ich das für mich zumindest, um Liebe zu geben und zu empfangen und ganz sicherlich nicht, um Erwartungshaltungen anderer zu erfüllen. Und sich da so weitgehend zu entwickeln, dass man auch wirklich mal Nein sagen darf, dass man sich die Erlaubnis geben darf oder auch zu sagen, darf ich mir das nochmal überlegen? Darf ich mal eine Nacht drüber schlafen? Ich muss gucken, ob das für mich gut ist oder nicht. Mhm. Da sind viele weit entfernt. Und ich war's. Viele, viele Jahrzehnte war ich's auch. Ich bin ja genauso geprägt aus meinen Bindungsmustern, die ich kenne, ja. Das ist ein toller Prozess, zu merken, dass wenn man sich traut, auch mal Nein zu sagen, dass die meisten gar nicht irgendwie schlecht reagieren, ja. Sondern dass die sagen, oh ja, das kann ich verstehen, völlig okay, wir machen einen anderen Termin aus oder wie auch immer, ja, egal worum es geht. Das finde ich sehr, sehr bereichernd.
Obwohl manche, die das nicht gewohnt sind, am Anfang vielleicht doch erstmal stutzig sind. Ne? So, huch, was ist jetzt mit dem Menschen los? Ne? Du hast doch sonst immer Ja und Amen gesagt. Jetzt hat er plötzlich, nee.
Ja, genau. Oder ich weiß noch, das darf ich auch ruhig erzählen, denke ich, hatte mal eine Klientin. Der Mann, als der merkte, dass sie sich verändert, oder war er gar nicht einverstanden, gar nicht. Und ich wurde aufs Übelste beschimpft, ich hätte schlechten Einfluss und was auch immer. Und er hatte Angst, dass sie sich scheiden lässt. Das war das Letzte, woran sie gedacht hat, ja. Ja, wenn die Angst hochkommt, klar, logisch. Und für viele ist es auch so, dass sie aus ihrer Bindungserfahrung, die sie gemacht haben, häufig dann denken, dass dieses Nein eine Ablehnung ist. Das ist es aber gar nicht. Das ist das Gegenteil. Es ist ein für mich Sorgen. Ich sorge für mich. Denn für mich ist kein anderer zuständig, außer ich. Ja, und nur wenn es mir gut geht, bin ich ja auch für die Gesellschaft und für die Welt da draußen dann dienlich. Mhm. Das versuche ich immer mehr wirklich so zu integrieren. Und ich bin auf dem Weg. Es gibt für mich kein Ziel irgendwie, da will ich hin, sondern der Weg ist das Ziel. Das ist
sehr schön.
Das ist ein Spruch, den jeder kennt und den ich erst in den letzten Jahren wirklich verstanden habe, was der wirklich bedeutet. So. Mhm.
Sei so lieb, sag nochmal was, liebe Doris. Wenn ich jetzt zu einer Gestalttherapie gehe, wie kann ich mir das vorstellen? Gehe ich da einmal die Woche eine Stunde hin über 5 Jahre oder gehe ich da einmal hin eine halbe Stunde, bin fertig für den Rest des Lebens? Oder gib mal so ein bisschen, vielleicht da nochmal Input, wie darf ich mir das so vorstellen?
Das hängt immer ein bisschen von dem, ich will gar nicht Problem sagen, aber es hängt ein bisschen von der Situation ab, mit der dieser Mensch kommt zu mir. Wenn zum Beispiel ein Verlust mit im Spiel ist, ich sage jetzt mal Scheidung oder auch Tod von jemandem, ja, dann ist das natürlich etwas, was bearbeitet werden kann. Wir sprechen nicht umsonst von einem Trauerjahr und auch wenn Ehen auseinandergehen, die sehr, sehr lange Bestand hatten, dann kann das natürlich eine gewisse Zeit dauern. Und da kann ich auch nicht sagen, das dauert jetzt 6 Wochen oder das dauert 3 Jahre, sondern das muss man sehen, wie es sich entwickelt. Meistens mache ich das je nach Situation entweder alle 2 Wochen oder auch tatsächlich jede Woche. Das hängt ein bisschen davon ab, welche Situation, womit kommt dieser Mensch, ja? Okay. Und wenn wir feststellen, ja, das ist jetzt nicht Verlust, sondern da kommt jemand, die sagt, ich verstehe es nicht, meine Beziehungen klappen alle nicht. Immer geht's in die Brüche. Und woran liegt das? Dann hat es vielleicht häufig mit den Bindungsmustern zu tun. Und dann dürfen wir natürlich ganz anders gucken. Und das kann ein bisschen dauern, weil wir sind ja auch kein Lichtschalter. Ja, ich kann doch nicht sagen, oh, jetzt habe ich es begriffen, zack, Schalter an, jetzt mache ich's komplett und immer und nur noch anders. Nee, wir tappen immer wieder in die Falle. Wir werden immer wieder getriggert. Ja, und was wichtig ist, und das finde ich, wir dürfen es annehmen, dass wir auch Fehler machen dürfen. Ich will die noch nicht mal als Fehler bezeichnen, weil es sind einfach nur Erfahrungen, ja. Und das dürfen wir. Wir dürfen uns die Erlaubnis geben, ja, das ist eine Erfahrung. Und wenn ich mal wieder in die Falle tappe, und ich erkenne es ja dann immer schneller, dass ich dann sagen kann, ups, da ist es mir doch wieder durchgerutscht. Und nicht bewerten und nicht kritisieren und nicht, also dieser innere Kritiker ist ja manchmal so stark, ja, oder auch die innere Angst ist so stark. Und das dauert seine Zeit und ich kann keine Prognose geben. Was ich aber sagen würde, ist, dass es schon nach maximal, sage ich jetzt mal, 2 bis 3 Jahren schon eine Veränderung geben darf. Ja. Und ich sag mal, wenn jemand nach 7 Jahren immer noch bei mir ist, dann habe ich was falsch gemacht. So. Dann, ja, und ich finde das auch nicht richtig. Wenn ich merke, ich komme hier nicht weiter, dann darf ich wirklich gucken, ob dieser Klient bei mir überhaupt richtig ist, weil nicht alles ist kompatibel, ja. Oder auch nicht jedes Verfahren ist vielleicht dann das Richtige. Und dann darf man gerne gucken und darf auch gerne, ich finde das sehr groß, wenn ein Therapeut in der Lage ist zu sagen, und wissen Sie, ich glaube, an dieser Stelle ist es gut, wenn ich Sie vielleicht einfach weiter geben darf an jemand anderen, der anders arbeitet oder vielleicht besser passt oder so. Ja. Mhm. Ohne eine Empfehlung jetzt abzugeben, das dürfen wir ja auch nicht, aber einfach zu sagen, hier ist meine Grenze, hier komme ich nicht weiter, und das finde ich sehr gut, wenn man das dann macht.
Ja. Ist denn so eine typische Sitzung eine Stunde oder zwei oder drei oder einen ganzen Tag? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ja, also ich glaube, das ist auch bei jedem Therapeuten unterschiedlich. Mhm. Für mich sind es 90 Minuten, denn ich finde, am Anfang gehe ich erstmal natürlich in den Kontakt. Wie war so jetzt die Zeit dazwischen? Magst du erzählen? Und wenn ich dann merke, ich komme in einen Prozess mit dem Klienten, dass da wirklich Dinge geklärt werden können, dann möchte ich auf keinen Fall sagen, so, und jetzt ist unsere Stunde um, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und tschüss. Also das finde ich ganz furchtbar, weil vielleicht ist der Klient gerade mitten drin, und ich möchte auch sorgsam damit umgehen und fragen, wie ist es jetzt? Ist es so jetzt gut? Kannst du jetzt gehen, ohne dass ich mir auch Gedanken machen muss, ob jemand vielleicht in einer suizidalen Phase ist? Diese Verantwortung habe ich. Und die darf ich bitte schön sehr ernst nehmen, ja. Und deshalb, ich finde 90 Minuten immer gut. Manche machen eine Stunde, manche machen zwei Stunden. Also, wenn ich merke im Prozess, das reicht jetzt nicht, dann mache ich auch manchmal ein bisschen länger. So. Bevor ich jemanden wirklich, ich möchte immer sicher sein, jemand geht und es geht ihm, es muss ihm nicht gut gehen, aber er ist stabil. So, das finde ich wichtig. Ja.
Jetzt würde ich ja nochmal mich interessieren. Du hast ja gesagt, dass du schon ein bisschen Lebenserfahrung hast, und dann bist du da mit deinen 70 Jahren Lebenserfahrung, stehst du da bei der Prüfung, HP Psych, die Prüfer, wie haben die denn so reagiert auf dich? Also haben die irgendwie gedacht, so, huch, Mensch, das haben wir aber eher gar nicht oder selten oder wie auch immer, oder wie war da so dein?
Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob die überhaupt mein Alter kannten. Ich weiß es nicht.
Okay.
Ich werde häufiger etwas jünger geschätzt. Ich bin jetzt 70 geworden, 2025, also bin jetzt im 71. Lebensjahr. Das weiß ich nicht. Die sind nicht drauf eingegangen. Ich habe ja die Prüfung in Husum gemacht. Das muss man auch sagen. Jedes Bundesland ist ja anders. Hamburg ist anders. Also es gibt nur in der schriftlichen Prüfung. Da gibt es für das gesamte Bundesgebiet eine Einheitsarbeit bis auf Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein macht wieder ihr eigenes Ding. Und insofern, da habe ich eine ganz andere Prüfung gehabt, die schriftliche. Die mündliche hat eine halbe Stunde gedauert, ist übrigens auch anders als zum Beispiel in Hamburg. Wir kriegen immer einen Fall, den wir lösen müssen sozusagen. Wir kriegen einen Fall, da wird kurz erklärt, eine, was weiß ich, Frau, Mann kommt zu Ihnen in die Praxis, das und das. Gar nicht so viel. Und dann ist es unsere Aufgabe, eine Anamnese zu machen und einen psychopathologischen Befund durchzugehen. Und am Ende haben wir dann knapp Zeit, noch zu sagen, was wäre unsere Verdachtsdiagnose. So. Und wirklich Verdachtsdiagnose. Und manchmal stellen sie dann dazu noch ein paar Fragen. Ich hatte sehr wohlwollende Prüfer. Das hat sich in Schleswig-Holstein Gott sei Dank geändert. Es war jahrelang wirklich, wirklich schwierig. Wirklich schwierig. Und jetzt ist es so, dass zumindest natürlich musst du dein Zeug kennen. Du musst deine Hausaufgaben gemacht haben. Das finde ich auch verantwortungsvoll. Ja, denn es wird ja überprüft, so schön formuliert, ob du eine Gefahr für die Volksgesundheit bist. Mhm. Ja. Und das finde ich richtig. Das finde ich richtig. Ich muss genau wissen, wenn jemand zu mir kommt, der zum Beispiel eine schwere Depression hat, dass ich den gar nicht behandeln darf dann, sondern dass ich den weitergebe. Und ich muss abklären, ob der zum Beispiel wirklich suizidale Gedanken hat. Ja, das ist meine Verantwortung. Und das ist ernst zu nehmen. Und ansonsten haben die ziemlichen Pokerface gemacht, Stefan. Ich konnte okay. da nicht viel draus entnehmen. Es hieß nur am Schluss, sie haben bestanden. Ja, wunderbar. Dann, ja. Da war ich sehr erleichtert. Und dann haben sie noch ein bisschen gefragt, was ich damit vorhab. Und dann habe ich ein bisschen erzählt, was ich gerne möchte, nämlich überwiegend mit Menschen arbeiten, die gerne in ihrem Leben einen Richtungswechsel haben möchten, die einfach wissen, so komme ich nicht weiter und ich möchte gucken, woher es kommt und wie kann ich es ändern und was kann ich tun und da ein bisschen Unterstützung kriegen. So, das ist mein Ziel.
Was sicherlich viele noch interessiert, so aus meiner Erfahrung auch aus der Praxis, zahlen die Krankenkassen da etwas? Oder ist das rein Selbstzahler oder nur die Privatkrankenkassen oder die mit Zusatzversicherung für Heilpraktiker oder so? Magst du da nochmal was zu erzählen?
Nee, tatsächlich nicht. Die Gestalttherapie ist nicht von den Krankenkassen anerkannt. Mhm. Andere Sachen leider auch nicht. Die übernehmen schon Kosten für eine kognitive Verhaltenstherapie. Das ist eine anerkannte Methode. Aber die Gestalt leider nicht. Mhm. Und insofern, ja, das muss selber bezahlt werden. Und da bin ich auch immer ein bisschen ambivalent, weil ich so sage...
Kann ich verstehen, bin ich auch. Das hat alles Vor- und Nachteile. Das weiß, glaube ich, jeder. Selbst bezahlt hat auch eine andere Wertigkeit. Genau. Als wenn ich sage, na gut, dann gehe ich halt zu Doris, die Krankenkasse zahlt mir das. Im Fernsehen läuft heute nichts, gehe ich mal zur Gestalttherapie, probiere mal mein Glück. Ne? Also das hat einfach eine andere Wertigkeit, definitiv.
Hat eine andere Wertigkeit und es ist auch so, dass ich sage, wenn jemand wirklich, es ist ja auch manchmal wirklich ein finanzielles Problem, ja, dass jemand sagt, ich kann mir das einfach nicht leisten. Und dann gucken wir uns das gemeinsam an und wir finden immer eine Lösung, weil für solche Fälle hat man auch die Möglichkeit, dann nicht den normalerweise ortsüblichen Satz oder so zu nehmen. In erster Linie sage ich immer, ich investiere damit, wenn ich zu einem Therapeuten gehe, ich investiere ja in mich. Hm. Und eine bessere Investition gibt's doch gar nicht, oder?
Nee.
Also, weißt du, solange wir alle noch in den Urlaub fahren und uns irgendwie ein Wohnmobil kaufen, ja, sage ich nur mal so nebenbei, denke ich, sollte doch eine Investition in mich und in meine ganzheitliche Gesundheit, ja, wenn meine Seele nicht in Balance ist, wenn ich sozusagen verrückt bin, teile es mal auf in ver und rücken, ich bin nicht in meiner Mitte, ja, und das ist doch schön, wenn ich da wieder hinkommen kann und da in mich investiere, weil dann geht's mir doch besser hinterher. Also ich, für mich ist das gar keine Frage, genauso wie ich auch für mich sehr viel Geld für gesundes Lebensmittel ausgebe. Mir ist es wichtig. Und da verzichte ich lieber auf etwas anderes.
So sehr, sehr schön. Und ich glaube, jetzt weiß auch jeder, der hier zuhört, warum ich gesagt habe, das wird eine tolle Folge. Zum Abschied, liebe Doris, erzähl doch nochmal, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wenn jetzt, ich könnte mir vorstellen, viele Menschen, die das hier hören und sehen, fühlen sich angesprochen und sagen, boah, was für eine tolle Powerfrau, mit der muss ich unbedingt nochmal in Kontakt treten. Wie geht das am besten?
Also im Moment ist es tatsächlich so, dass ich viel über Mund zu Mund kriege. Das ist natürlich dann schwierig jetzt im Podcast. Es gibt die Möglichkeit über E-Mail oder über Telefon im Moment. Mhm. Meine Webseite ist in einer Neugestaltung. Ich überarbeite sie gerade. Mhm. Und ich hatte vorher ja die Herzresilienz und auch Intensati, ne, diese Seiten. Und es wird jetzt eine neue geben. Ich möchte die alle zusammenfassen zu einer und einiges rauslassen. Das heißt, über Webseite im Moment nicht. Aber du darfst gerne oder ihr könnt gerne irgendwie verlinken, Telefon oder
E-Mail. Ja, wir packen das alles in die Shownotes.
Sehr gut. Genau. Natural Care. @t-online.de, das ist das Beste. So, also,
wunderbar. Sehr, sehr gut. Ja. Gibt es noch etwas, wo du sagst, das hätten die eigentlich mal fragen sollen, haben sie vergessen?
Nee, eigentlich, wenn es um Gestalt geht, ist das richtig so. Und was ich auch vielleicht einfach mit auf den Weg geben möchte, ist, das ist mir wichtig, auch mit diesen 70 Jahren, das Leben ist kurz. Das Leben ist kurz. Schiebt nichts hinaus. Na, wenn ihr Träume habt, setzt es um. Macht es. Ich weiß noch, wie früher in der Kosmetik eine Kundin von mir, das waren ja Kundinnen damals, ich erzählte, dass ich so gerne verreise. Und dann sagte sie, und sie war schon über 80, und sie sagte, machen Sie das jetzt. Ja, weil mit 80, so alt war sie, da können Sie immer noch die Donau runterschippern mit irgendeinem Kreuzfahrtschiff. Aber die Fernreisen, das wollen Sie vielleicht mit 80 nicht mehr. Und deshalb sage ich wirklich, schiebt es nicht auf. Wir wissen nicht, wie lange wir haben. Und dieses Leben ist ein Geschenk. Und ich habe nur diesen Körper. Ich habe nur diesen einen Körper, diesen einen Geist, diese eine Seele. Pfleg es, geh raus, mach, wozu du Lust hast. Das ist meine Devise. Und ich bin jetzt in einem Alter, wo ich tatsächlich häufiger, muss ich sagen, zu Beerdigungen eingeladen werde als zu Geburtstagen. Und das lässt einen nachdenken, ja. Und deshalb habe ich mir ja auch jetzt mein Wohnmobil gekauft.
Und wir sind jetzt Crafter-Schwestern.
Wir sind Crafter-Schwestern, genau. Das finde ich richtig.
Sehr schön. Aber ein besseres Schlusswort kann es ja gar nicht geben. Und vor allen
ich habe noch einen kleinen Nachsatz, den ich da wirklich gerne noch zu sagen würde, denn ich möchte das unterstreichen. Die ganze Episode finde ich so inspirierend, schon allein, also die Gestalttherapie sowieso, aber schon alleine dich, Doris, hier zu erleben, was man noch machen kann. Denn viele meiner Kunden zum Beispiel sind eher so zwischen Mitte 30 bis Mitte 50. Und da ist schon oft so eine große Hürde. Naja, jetzt muss ich ja auch nichts Neues mehr anfangen. Na, jetzt kann ich ja das bisschen bis zur Rente sitze ich noch ab. Obwohl eigentlich was ganz anderes tief in ihnen brennt. Und deswegen werde ich jedem diese Episode empfehlen, um zu hören, guck mal hier, was Doris hier mit fast 70 gerissen hat mit der Ausbildung zur Gestalttherapeutin und dem HP-Psych. Und es ist eben, solange man noch kann, ist es noch nicht zu spät. Aber ja, du hast recht.
Und ehrlich, Matje, was ist denn die Alternative? Soll ich auf dem Sofa sitzen und auf den Tod warten oder was? Also das ist nicht meins. Das ist nicht meins. Und da kann ich jeden ermutigen. Und es ist wirklich, ich finde, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, um irgendwas anderes zu machen, sich anders zu verhalten, etwas Neues zu entdecken. Es ist nie zu spät. Alter ist eine Zahl. Es ist eine Zahl. So, und die sagt doch überhaupt nichts aus darüber, wie fit ich vielleicht bin, wie viel Lebensfreude ich noch habe. Es gibt 30-Jährige, die keine Lebensfreude mehr haben. Und es gibt 80-Jährige, die noch in den Bergen wandern, ja. Was ich übrigens auch sehr gerne mag, ne? Wandern so von Hütte zu Hütte, finde ich ganz großartig, ja. Also danke, dass du das nochmal gesagt hast, weil das ist wirklich auch nochmal wichtig, ja. Das Leben ist jetzt. Schönes Schlusswort.
Ja.
Sehr schön. Tausend Dank, liebe Doris.
Sehr gerne.
Das wird bestimmt nicht das letzte Interview sein.
Ich sage dir Bescheid, wenn ich wieder was Neues gemacht habe.
Ja, genau. Und dann auf ins Jahr 2026. Jetzt starten wir durch. Und teilt dieses Interview, gebt es gerne weiter. Ich glaube, da war für jeden was dabei. Vielen Dank. Empfehlt den Podcast gerne, gerade 26. Schreibt uns gerne. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Fröhliche Grüße, tausend Dank und
danke, dass ich dabei sein konnte. Danke.
Tschüss.
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 Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf
www.identity-upgrade.de und
www.martje.rocks. Alle Links findest du auch in den Shownotes.
Free audio post-production by Alphonic.com.